Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
Diese Woche mit diesen Themen.
Ukraine verhandelt mit Russland und Proteste im eigenen Land.
Ein Jurastudi verklagt seinen Arbeitgeber und gewinnt.
Freiheit für El Hotzo.
Desinformation im ARD-Sommerinterview.
Und Hungersnot in Gaza. In diesem Podcast informieren wir, ordnen ein und es geht auch um unsere eigene Haltung.
Redaktionsschluss war wie immer Donnerstag, 17 Uhr.
Es ist so schön, dich zu sehen.
Ich freue mich auch ganz doll, dass wir heute mal zu zweit hier sind. Yeah. Also wir sind immer zu zweit, aber noch nicht in diesem Duo.
I love the vibes.
Yes.
Ich glaube allerdings, Sissi, wir haben eine ziemlich harte Woche vor uns, beziehungsweise hinter uns, die wir jetzt auseinandernehmen werden. Ja, lass uns mit der For You-Page anfangen. Sissi, was war auf deiner For You-Page los?
Meine For You-Page und vor allem TikTok war diese Woche voll von der Hochzeit von Charlie XCX und George Daniel. Das ist der Drummer von dieser Indie-Band 1975. Ich denke, man kennt das. Mhm. Und ich muss sagen, der Vibe war auf jeden Fall schon mehr das als im Vergleich die Bessers Hochzeit. Not my style.
Nicht ganz Venedig mieten?
Mm-mm. Und Charlie wurde dann zum Beispiel als selbsternanntes Brad Girl danach mit ihrem Jetzt-Mann George vor so einem italienischen Restaurant in London gesehen. Die beiden haben ein Getränk geschlürft, ein Kippchen geraucht, sie so im kurzen Kleid mit Brille. Ich finde, das war ein Hammer-Vibe, diese neongrünen Lime-Bikes im Hintergrund. Und ich dachte mir, ja, Romance is not dead. Und dann habe ich mich gefragt, heiraten Gen Z-Leute noch? Also so...
Ich habe das Gefühl, das wird gerade wieder cool. Also es hört sich so absurd an, aber irgendwie, es gab doch so eine Phase, wo man Hochzeiten und sowas so ziemlich spießig empfunden hat.
Ja.
Und jetzt so Charlie XCX mit der Kiffe im Mund und ich habe auch schon auf meiner For You-Page ziemlich viel so Hochzeitsstuff oder...
Ich bekomme so viel Content davon angezeigt. Ich habe das Gefühl, jede Influencerin heiratet aktuell.
Ja, ich finde es insane. Und ich finde es aber auch irgendwie spannend, weil, also... Vielleicht liegt es auch daran, dass die Gen Z halt jetzt in dem Alter ist, wo heiraten normal ist. Also das ist ja schon so die 26er, 27er.
Voll, ja. Ich glaube, Gen Z ist so alles zwischen 28 als Älteste und dann haben wir irgendwie so 15, 16-Jährige oder so.
Was so wild ist, weil die eine Hälfte der Gen Z, die ist jetzt so am Heiraten, Brad Summer-mäßig. Mhm. Und die andere Hälfte ist gefühlt so...
Noch in der Schule.
Literally noch in der Schule sind.
Ich finde es so krass. Und ich habe mich dann auch so selber gefragt, möchte ich irgendwann heiraten? Weil ich hatte auch das Gefühl, dass vor ein paar Jahren auch so Diskussionen um so, die Ehe wird irgendwie bald abgeschafft und ist irgendwie total das überholte Konzept und warum kann ich nicht meine Freunde heiraten? Und zeitgleich wird mir wirklich jährlich aktuell, das sind die Sommerfarben für deine Sommer-Italien-Hochzeit. Das ist das perfekte Wedding-Guest-Outfit. Und ich möchte auch unbedingt mal wieder auf eine Hochzeit gehen, einfach.
Aber jetzt fällt
nicht
mir gerade auf.
Aber.
Ja, mir fällt jetzt gerade auf, ich hatte nämlich letztes Wochenende Geburtstag. Und mein Geburtstag habe ich auch so all-white, danke schön, Maus. Mein Geburtstag habe ich auch so all-white Picknick im Park gemacht. Und das sah, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich glaube, das war meine kleine Fake-Hochzeit.
You married yourself wahrscheinlich.
Stimmt, ich wollte unbedingt auch eine Hochzeit haben.
Ich lieb's. Paula, was hast du denn so im Internet gesehen?
Mein Internet sah tatsächlich ein bisschen anders aus. Nämlich war da super viel Breonna Taylor, für die Sie sich nicht mehr erinnern. Die Tötung von Breonna Taylor im Jahr 2020, das war ja so ein riesiger Moment in der Black Lives Matter-Bewegung. Und das war nämlich so, dass weiße Polizisten sie erschossen hatten bei so einer nächtlichen Drogenrazzia. In ihrer Wohnung in Kentucky war das aber. Und jetzt wurde halt einer der Beteiligten am Mord von Breonna Taylor zu knapp 3 Jahren Haft verurteilt. Und das, obwohl das Trump-Justizministerium ihm eigentlich nur einen Tag geben wollte.
Das ist so krass.
Das muss man sich mal vorstellen. Ein Tag, symbolisch. Und einige sagen jetzt natürlich, ey, das ist nicht nur ein Tag, zu dem er verurteilt wurde, deswegen ist das schon ein Zeichen in die richtige Richtung. Und andere sagen, ey, knapp 3 Jahre sind auch nur knapp 3 Jahre. Und erst diese Woche ging dann halt ein Video viral, was zeigt, wie brutal die Polizei gegen den schwarzen Mann William McNeil vorgeht. Die genauen Umstände, die sind noch unklar, aber es zeigt halt komplett, wie aktuell diese Polizeigewaltdebatte ist.
Und ich denke mir auch so, falls ihr das Video gesehen habt, okay, diese Hintergründe sind noch nicht komplett geklärt, aber... Niemand hat es verdient, diese Form von Gewalt, von Polizeigewalt zu verdienen und dass dir da einfach ins Gesicht geschlagen wird. Das geht gar nicht klar.
Durch eine Fensterscheibe.
Ja.
Crazy. Diese Woche hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wirklich einiges um die Ohren. Seine Vertreter haben sich in Istanbul mit den russischen Vertretern getroffen und gleichzeitig hat er diese Woche mit Korruptionsbehörden und irgendwie auch mit seinem eigenen Volk verhandelt, aber da kommen wir gleich zu. Mit dem Treffen in Istanbul haben die Ukraine und Russland erstmal nur einen Gefangenenaustausch vereinbart. Es ging also weder um einen Waffenstillstand noch um ein Kriegsende. Stattdessen wurde der Austausch von je 1200 Gefangenen schnell besprochen und vereinbart. Ey, und während das halt in Istanbul abging, geht in der Ukraine auch innenpolitisch ziemlich viel ab. In Kiew und in anderen Städten sind tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen ein neues Gesetz und die Korruption im Land zu protestieren. Und dabei geht's halt auch um Zelensky, denn der hatte am Dienstag dieses neue Gesetz unterzeichnet. Das Gesetz wurde sogar im Eilverfahren vom ukrainischen Parlament verabschiedet. So wichtig war das ihnen scheinbar. In dem Gesetz geht es darum, dass die Befugnisse von zwei super wichtigen Antikorruptionsbehörden enorm eingeschränkt würden. Das Ding ist, diese Behörden, die wurden unter anderem auf Druck von der Europäischen Union in der Ukraine aufgebaut und sind eigentlich dafür da, Mächtige zu kontrollieren und halt, wenn nötig, vor Gericht zu bringen. Die Leute, die da auf die Straße gehen, die haben also zwei Dinge im Kopf. Erstens, sie wollen, dass die Antikorruptionsbehörden unabhängig bleiben. Und zweitens, sie wissen, ohne echten Kampf gegen Korruption gibt es keinen EU-Beitritt und auch keine Milliardenhilfen. Es geht also nicht nur um das Hier und Jetzt, es geht auch um die Zukunft des ganzen Landes. Am Mittwoch, also am nächsten Tag, da hat Zelensky die Vertreter der Behörden getroffen und zumindest versprochen, in den nächsten zwei Wochen soll ein Plan gegen Korruption ausgearbeitet werden. Zelensky hat auf jeden Fall einiges aufzuarbeiten und wir auch. Deshalb haben wir mit der ARD-Korrespondentin Rebecca Barth gesprochen, um da ein bisschen besser durchzublicken. Rebecca, hol uns mal kurz ab. Was genau hat das Parlament am 22. Juli beschlossen und welche Folgen hat dieser Eingriff für den EU-Beitritt der Ukraine?
Vielleicht muss man erstmal weiter vorne anfangen. Also das Nationale Antikorruptionsbüro, kurz NABU, und die Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung, SAPRO, sind Institutionen, die nach der Revolution der Würde, nach den Maidan-Protesten vor über 10 Jahren hier in Kiew entstanden sind. Und die sind ganz wichtig gewesen, um die Korruption auch auf höchster staatlicher Ebene zu bekämpfen. Das Besondere an diesen Institutionen ist, dass sie unabhängig sind vom Justizsystem und das Justizsystem in der Ukraine gilt als sehr korruptionsanfällig. Und nun hat das ukrainische Parlament ein Gesetz angenommen und der Präsident hat es sehr schnell dann letztendlich unterschrieben, diesen Institutionen die Unabhängigkeit nimmt. Sie werden dem Generalstaatsanwalt unterstellt und der wiederum wird vom Präsidenten eingesetzt. Das heißt, die Menschen befürchten nun, dass der Präsident die Möglichkeit bekommt, unliebsame Ermittlungen dieser Institutionen zu blockieren.
In Istanbul, da gab es jetzt wieder Gespräche zwischen der Ukraine und Russland, diesmal mit Aussicht auf einen größeren Gefangenenaustausch. Gehen solche kleineren Verhandlungen in Richtung größerer Deals?
Die Verhandlungen in Istanbul, die wir vor kurzem gesehen haben und auch in den vergangenen Monaten beobachten konnten, führen nach meiner Einschätzung nicht zu einem baldigen Waffenstillstand oder gar zu einer Art Friedensabkommen. Das Einzige, was dabei bisher herumgekommen ist, sind wirklich große Gefangenenaustausche. Das ist sehr gut für die Kriegsgefangenen, sehr gut für deren Angehörige, denn wir wissen aus unzähligen Berichten, dass ukrainische Kriegsgefangene in Russland systematisch gefoltert werden. Sie kommen sehr stark abgemagert, häufig aus der Kriegsgefangenschaft. Das ist das einzig Gute. Diese Verhandlungen zeigen aber auch, oder diese Gespräche in Istanbul, dass Russland auf seinen Maximalforderungen besteht und ganz offen sagt, wir fordern 4 Regionen der Ukraine. Wir fordern, dass die Ukraine auf einen NATO-Beitritt verzichtet. Wir fordern, dass die Ukraine ihre Armeestärke begrenzt, also eine kleine Armee hat. Und das sind natürlich alles Forderungen, auf die sich die Ukraine nicht einlassen kann, weil sie einen zukünftigen weiteren Überfall Russlands befürchtet.
Paula, kannst du dich noch an deinen bodenlosesten Job erinnern?
Ja, ich glaube, da können sich alle dran erinnern. Bei mir war es Braugasthaus.
Ich habe direkt eine Vorstellung. Toll.
Enough said. Und ja. Bei dir?
Ich hatte insgesamt, würde ich sagen, schon Glück bei den Jobs, die ich bisher hatte, aber ich bin selbst Gastrokind und ich sag mal so, ich bin auf jeden Fall nicht für den Umgangston dort gemacht. Es ist jetzt nicht einmal vorgekommen, dass ich dort im Lagerraum dann geheult habe.
Oh, Maus.
Ein ehemaliger Jurastudent hatte auch nicht so eine Good Time in der Gastro und hat nach einer fristlosen Kündigung seinen alten Arbeitgeber verklagt. Mit Erfolg. Er bekommt jetzt rund 100.000 Euro, 6 Monate bezahlten Urlaub und, mein Favorite, eine schriftliche Entschuldigung.
Ah.
In seinem Minijob hatte er als Kellner in einer Gaststätte gearbeitet. Als er dort einen Betriebsrat gründen wollte, hat sein Arbeitgeber ihn fristlos entlassen. Der damalige Jurastudent, heute ist er Referendar, hat darauf 36 Klageanträge beim Landesarbeitsgericht München eingereicht. Nur ein paar Beispiele. Er wollte entgangenen Lohn, entgangene Trinkgelder, Pauschalen für zerbrochene Gläser zurückbekommen und nachträglich Wäschegeld, dass er seine Arbeitskleidung selber reinigen musste. Und es hat sich auch ziemlich gelohnt, weil das Gericht hat dem Ex-Kellner Recht gegeben und der Arbeitgeber muss den Verdienstausfall seit August 2021 ersetzen. Also das Geld, was er eigentlich verdient hätte, aber nicht bekommen hat, weil ihm ja unrechtsmäßig gekündigt wurde. Ich würde sagen, es läuft so bei ihm.
Der ist so wild. Krass.
Erstmal, das ist kein Gastro-Hate. Es gibt sicherlich auch so ein paar ganz wenig nette Gastrobetriebe, in denen das total toll ist. Ich finde das aber so eine krasse Geschichte und ich wusste zum Beispiel nicht, dass mein Arbeitgeber mich entschädigen muss, wenn ich meine eigene Arbeitskleidung selber wasche. Ich finde es mega wichtig, sich einfach damit auseinanderzusetzen und seine Rechte zu kennen, weil nicht ohne Grund kämpfen Gewerkschaften für die Rechte von ArbeitnehmerInnen. Ich weiß nur nicht, ob das auch für Gastrokinder gilt.
Ich habe halt auch das Gefühl, dass Arbeitsrechte so ein klassischer Fall von, das hätte man in der Schule lernen müssen sind.
100%.
Statt Sachen wie No Front, aber Satz des Pythagoras ist mir nie wieder vorgekommen, in meinem ganzen Leben. Und weil, wir werden höchstwahrscheinlich ja alle arbeiten, Arbeitsrechte betreffen uns alle, hätte ich wirklich gerne mehr drüber gewusst, aber ehrlich gesagt inspiriert mich dieser Fall auch ein bisschen, da nochmal ein bisschen nachzurecherchieren.
Kann man sich eine Scheibe von abschneiden, auf jeden Fall.
Sissy, wie sieht's bei dir mit Desinformation aus? Bist du schon mal auf sowas reingefallen?
Ich glaube, das Ding ist ja voll oft, wenn man drauf reinfällt, weiß man es ja danach nicht.
Ja.
Weil oft werden die Desinformationen auch nicht klargestellt. Aber ich hatte da tatsächlich so ein Ding, weißt du noch, als es überall hieß, dass in Frankreich Bettwanzen waren? Ich hatte so Schiss, weil ich selbst auch nach Frankreich wollte in dem Jahr. Und später stellte sich heraus, dass das eine russische Desinformationskampagne war.
Sowas nennt man ja schnell auch Fake News, aber den Begriff benutzen wir gerade dafür nicht, weil tatsächlich wird es ja auch als politischer Kampfbegriff genutzt. Wir erinnern uns jetzt zum Beispiel an Trump oder sowas. Und der Oberbegriff für Fake-Nachrichten ist halt Desinformation. Das sind falsche Infos, die ganz bewusst gespreadet werden, um Menschen zu manipulieren oder zu beeinflussen. Und in die Richtung ist diese Woche auch was ziemlich Spannendes passiert.
Ehrlichkeit ist deshalb wichtig, weil es die Menschen von Politikern erwarten. Es ist wichtig, dass die Menschen in unserem Land Vertrauen in die Institutionen haben.
Dieser Ausschnitt, der stammt von Alice Weidel aus dem ARD-Sommerinterview. Und um dieses Interview gab es besonders viel Trubel. Wir erinnern uns, das Sommerinterview, das findet ja traditionell mit allen im Bundestag vertretenen Parteien im Open Air im Berliner Regierungsviertel statt. Ihr müsst euch das so vorstellen. Auf der einen Seite der Spree gab es dann dieses Interview und auf der anderen 40 Personen, die laut gerufen haben und später sogar noch diesen Chorgesang abgespielt haben.
Jetzt kurz für die Zuschauer auch nochmal sagen, wir führen hier wirklich gerade ein Sommerinterview. Frau Weidel sagt gerne mal, dass sie was nicht verstanden hat, aber in diesem Fall gibt es sicher Gründe, dass man das sagt, weil es unglaublich laut auch wirklich ist. Ich verteidige gerade, dass sie wirklich nicht zuhören.
Ob die AktivistInnen sich damit eher selber schaden oder der AfD, ist eine gute Frage. PolitikerInnen der anderen Parteien kritisieren die AktivistInnen auf jeden Fall. Die meinen, die Aktion sei daneben gewesen und gebe der AfD mehr Aufmerksamkeit. Und andere sagen, ey, so funktioniert halt ein Protest. Und die hätten das Interview auch ins Studio verlagern können. Haben sie aber nicht. Und stattdessen hat die Polizei die nicht angemeldete Demo aufgelöst und die AfD fordert jetzt eine Wiederholung des Interviews. Aber zurück zum Anfang. Mit dem Interview war nämlich noch was auf. Wenn es beispielsweise um Themen wie so Ukraine-Hilfen, Klimawandel und auch Migration ging, da hat Alice Weidel einige Sachen gesagt, die überhaupt nicht wahr sind oder zumindest irreführend klingen. Zum Beispiel ist ihre Aussage, es würden vor allem ausländische Staatsbürger Bürgergeld beziehen, so falsch oder nicht belegbar. Und auch ihre Angaben zu Hilfsgeldern für die Ukraine lassen sich mit offiziellen Zahlen nicht bestätigen. Eine eindeutig falsche Angabe, die macht Weide hier.
Und da haben wir zum Beispiel, ich nenne dir mal eine Zahl, eine Großstadt von Syrern. 215.000, die gar keinen Aufenthaltstitel haben.
Das ist so nicht richtig. Die Tagesschau hat am nächsten Tag einen Faktencheck veröffentlicht und stellt klar, es leben nicht annähernd 215.000 syrische Menschen in Deutschland, die ausreisen müssen. Laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge haben am 30. Juni 11.000 ausreisepflichtige SyrerInnen in Deutschland gelebt. Also ein Zwanzigstel so viele, wie Weide behauptet. Und 90% davon sind geduldet. Das heißt, die Abschiebung ist ausgesetzt. Sie müssen nicht ausreisen. Wenn ihr euch da noch ein bisschen mehr informieren wollt, da haben wir euch den Link zum Faktencheck in die Shownotes getan. Aber to be honest, Cici, dass Politikerinnen falsche Infos verbreiten, das ist tatsächlich nichts Neues. Ja. Und das ist natürlich mega wichtig, dass andere Menschen sicherstellen, dass wir halt richtige Informationen bekommen. Und deshalb haben wir mit Sophie Timmermann gesprochen. Sie leitet das Faktencheck-Team bei Korrektiv und überprüft solche Behauptungen wie die von Weide. Hi Sophie, als du dieses Sommerinterview gesehen hast und von diesen 215.000 Syrern gehört hast, die keinen Aufenthaltstitel haben sollen, was war so da dein erster Gedanke?
Also erstmal muss ich sagen, ich weiß nicht, ob du das live verfolgt hast. Ich fand es schon besonders in dem Sinne, weil diese Geräuschkulisse natürlich extrem war. Also erstmal dieses Setting von dem Interview, anders als man das vielleicht sonst kennt. Also das hat das Interview auf jeden Fall ein bisschen hervorgehoben von anderen Sommerinterviews, die ich so verfolgt habe. In unserer Arbeit verfolgen wir natürlich Alice Weidel und andere Politikerinnen und Politiker schon sehr lange und wissen im Zweifel auch ein bisschen, was uns erwartet. Die Aussage von ihr hat mich jetzt nicht geschockt, aber sie war natürlich klar falsch und als solche natürlich einzuordnen, weil man sich ein bisschen mit dem Thema auch auskennt, war das auch relativ schnell ersichtlich. Aber es ist natürlich eine Zahl, die polarisiert und im Zweifel schnell mal sich verbreiten lässt. Und das macht das Ganze eben auch so gefährlich und problematisch.
Warum greifen PolitikerInnen überhaupt zu nachweislich falschen Zahlen, abgesehen davon?
Also erstmal muss man sagen, so im politischen Diskurs und der politischen Rhetorik ist es so ganz normal, dass man Sachen mal überspitzt, vor allem im Wahlkampf, wenn man halt seine eigenen Themen an den Mann oder die Frau oder an Bürgerinnen und Bürger bringen möchte. Was wir halt erleben in den letzten Jahren ist, dass sich das so sehr zugespitzt hat. Also der Diskurs ist einmal roher geworden und auch die Art und Weise, wie teilweise wirklich gezielt und sehr bewusst Falschmeldungen verbreitet werden, das hat sich so ein bisschen verändert. Und auch das eigene Verständnis, dass man demokratische Prozesse angreifen möchte, zum Beispiel das Vertrauen in Wahlen, das haben wir vor der Bundestagswahl total erlebt, dass bezweifelt wurde, dass alles irgendwie rechtmäßig abläuft. Das hat sich so ein bisschen verändert. Und das ist halt super problematisch, weil eben gezielt mit Wählerinnen und Wählern gespielt wird. Und eben das Ziel ja sein sollte, zum Beispiel von einer Wahl, dass man wählt auf Grundlage von Fakten, dass man eben informiert ist und darauf basierende Entscheidungen trifft. Und das ist dann eben nicht mehr der Fall, wenn von großer und öffentlicher Seite gezielt Desinfo verbreitet wird.
Wie profitiert denn konkret die AfD von Desinfo?
Also prinzipiell muss man sagen, dass in der Politik von der AfD auch und vor allem auch von rechten Akteuren falsche Info verbreitet wird, aber nicht nur. Also wenn du dir unsere Webseite zum Beispiel anguckst, wirst du auch sehen, dass auch andere Politikerinnen und Politiker falsche Infos verbreiten, aber muss man klar sagen, nicht in dem Maße, wie es ist. Wenn wir das runterbrechen wollen, klar musst du die Person immer selbst fragen, was genau möchtest du damit bezwecken. Ganz generell kann man aber sagen, Aufmerksamkeit schaffen, seine eigene oder deine eigene Agenda durchbringen und im Zweifel auch die politische Konkurrenz ein bisschen diskreditieren und versuchen, die irgendwie schlecht darzustellen.
Ihr habt beim Korrektiv ja zwei Tage später nach dem Sommerinterview dann auch einen Faktencheck auf Insta gepostet. Und in den Kommentaren liest man allerdings voll viel, ich verstehe nicht, warum diese Checks nicht irgendwie direkt live passieren und dass sie hinterher ja niemand mehr lesen würde und sowas. Warum macht man solche Faktenchecks denn gar nicht live? Was gibt es da für Hürden?
Vielleicht sprechen wir gleich nochmal drüber, sozusagen, wie überhaupt Faktenchecken funktioniert, also sozusagen die journalistische Recherche und die Prozesse dahinter. Ich glaube, hier lohnt es sich vielleicht auch wieder einen Blick in die USA zu werfen, denn tatsächlich war es ja da, anders als jetzt bei uns, dass es ja diese Live-Faktenchecks gegeben hat bei so ein paar TV-Duellen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Da waren dann auch teilweise zwei Journos hinter ihren Tischen und mit dem Laptop und die haben dann auch teilweise gesagt, hey, das stimmt nicht oder eine Einordnung gegeben. Das finde ich immer eigentlich ganz spannend. Das gibt es nicht nur in den USA, ich glaube, das gab es auch mal in Norwegen ansatzweise. Der Unterschied zum Beispiel mit den TV-Duellen in den USA war, ist, dass da viel auch mit KI funktioniert hat, also sozusagen automatisierter Recherche. Und da gibt es halt eine ganz größerflächige Datenbank, würde ich sagen, an verfügbarer Information auf Englisch zum Beispiel. Das Schwierige an diesem Live-Faktenchecken ist, dass du ja für jede konkrete Behauptung, also jede Zahl, die in dem Fall oder in dem Moment eingeworfen wird, eine Quelle brauchst, die das einordnet oder widerlegt. Und vor allem bei so komplexen Themen wie Bürgergeld oder auch Migration ist das halt nicht immer möglich. Aber das will ich auch sagen, vor allem bei zum Beispiel Alice Weidel, das kennen wir auch aus dem Bundestagswahlkampf, es gibt natürlich bestimmte Themen, die sie immer wieder bedient und auf die man sich entsprechend vorbereiten kann, vor allem beim Thema Kriminalität oder Migration und sonstige Aussagen, die sie da tätigt. Also ich denke schon, dass man ein bisschen was vorgreifen kann und dann auch einordnen kann, aber so schwierige Themen oder komplexe Themen, da ist so ein Live-Faktencheck einfach verdammt schwierig, weil es halt wirklich Ressourcen und auch Datenverfügbarkeit braucht.
Wie groß ist denn aber der Schaden, wenn der Check erst so in den nächsten Tagen oder auch am nächsten Tag online geht?
Ja, die Grundproblematik ist ja immer, und ich glaube, das ist manchmal auch schwierig, wenn du bei mir im Team arbeitest. Redaktionell beginnt deine Arbeit ja oft, wenn die Falschinfo schon in der Welt ist. Das dauert ja manchmal so ein paar Sekunden und dann zack, verbreitet die sich und dann ist irgendwie TikTok-Video, das hat Millionen Aufrufe und denkst dir, wie kann es sein? Und dann versuchst du das Ganze zu debunken und das kann natürlich irgendwie Stunden oder auch mal Tage dauern. Und in der Zeit verbreitet sich halt die Falschmeldung oft rasend weiter. Also sozusagen diese Eindämmung, die du mit dem Faktencheck machst, die ist total wichtig, aber die kommt natürlich immer ein Ticken zu spät. Also das ist so ein bisschen diese Grundproblematik. Und was man jetzt bei uns im Team, aber auch so generell in der Faktencheck-Community halt so ein bisschen weiter denkt, ist, wie können wir denen so ein bisschen vorgreifen, indem wir über die Techniken aufklären von Desinformation, so bestimmte Narrative. Also es gibt ja auch oft so Stammtischparolen, die oft immer so genannt werden, wie man die entkräftigt. Also dass quasi Bürgerinnen und Bürger und User einfach selber ein bisschen, ja, man sagt oft resilienter als Wort werden, aber sich so ein bisschen besser gewappnet fühlen mit dem, was sie halt irgendwie online sehen.
Ich würde unseren HörerInnen voll gerne noch irgendwie so selber so ein bisschen Handwerk geben können. Sowas wie, wie kann man Fakten, also wie kann man Fakes im Internet denn schnell erkennen oder Desinformation oder auch auf Social Media zum Beispiel. Hast du da irgendwelche Tipps, wo du sagst, so okay, das sind die Tipps, auf die ich immer achte, so dass die sind immer direkt in meinem Kopf?
Ein bisschen aus Bauchgefühl hören. Wenn du durch deinen TikTok-Feed scrollst und da kommen heftige Explosionen und du denkst dir, boah, was passiert hier? Auf jeden Fall nicht weiter verbreiten, weil das ist leider auch ein großes Problem, dass man vielleicht nicht Erstellerin ist von einem TikTok-Video, aber dadurch, dass man das irgendwie liked oder irgendwie jemand schickt, du ja trotzdem dafür sorgst, dass die Reichweite größer wird. Also da einfach so ein bisschen vorsichtig sein und lieber innehalten. Und das Zweite ist, schaut euch einfach das Profil mal an. Was ist das für eine Person, die dahinter steckt? Hatte ich vielleicht auch bestimmte Interessen? Was für Inhalte bewirbt die sonst noch? Wir haben zum Beispiel auch so ein WhatsApp-Chatbot, wo ihr uns schreiben könnt einfach und Links schicken könnt zu Beiträgen, die euch irgendwie komisch vorkommen. Und die schauen wir uns dann an als Redaktion. Das sind vielleicht so einfache Tipps. Und dann gibt es natürlich auch ein bisschen tiefgründige Recherchetipps, die man selber mit nach Hause nehmen kann, wie eine Bilderrückwärtssuche oder nach Faktenchecks einfach suchen zu einem bestimmten Thema. Also manchmal hilft ja auch schon eine einfache Google-Suche oder eine Suche auf einer anderen Suchmaschine, wenn du einfach so ein bisschen gezielt schaust, Video, Bild, Faktencheck, wann. Und dass du dann schon ein bisschen Hinweise darauf findest, gibt es da seriöse Medienberichterstattung drüber oder ist das irgendwie eine Info, die sonst nie auftaucht, dann ist das eigentlich etwas, wo du denken könntest, okay, vielleicht stimmt da doch was nicht.
Mega, mega hilfreich. Vielen, vielen Dank.
Lass mal über einen Typen reden, von dem man früher auf jeden Fall mehr mitbekommen hat. El Hotzo. Ich finde, seine Jokes haben meinen Insta-Feed damals durchzogen und in letzter Zeit ist aber schon ganz schön still um ihn geworden. Jetzt gab es aber wieder ein Update von ihm. El Hotzo wurde freigesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch, der Comedian Sebastian Hotz hatte damals nach dem Attentat auf Trump auf X einen Witz gepostet. Einige haben den sehr gefühlt, andere fanden das gar nicht lustig. Er hatte Folgendes geschrieben. Was haben der Bus und Trump gemeinsam? Leider knapp verpasst. Und danach, Zitat, ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben. Elon Musk hat sich daraufhin persönlich bei Olaf Scholz beschwert. Der RBB beendete die Zusammenarbeit mit ihm und die Staatsanwaltschaft erhob Anklage. Der Vorwurf, Belohnung und Billigung von Straftaten. Jetzt hat das Berliner Amtsgericht entschieden, El Hotzo ist nicht schuldig, der Witz sei vielleicht geschmacklos, aber straflose Satire. Good for him, I guess. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Paula, aber die Lage in Gaza und auch generell in Palästina hat auch diese Woche wieder meinen Newsfeed bestimmt und mich extrem beschäftigt. Und ich habe mich jetzt einfach gefragt, ob der neue internationale Druck auf Israel eine Verbesserung der Lage in Gaza bewirken könnte. Denn in einer gemeinsamen Erklärung haben 28 Staaten das sofortige Kriegsende gefordert und kritisiert, wie die israelische Regierung mit den Hilfslieferungen in Gaza vorgeht. Anlass für die Erklärung ist die Versorgung in Gaza. Sie schreiben, die Verteilung sei gefährlich, schürt Instabilität und beraubt den Menschen im Gazastreifen ihrer Menschenwürde. Unterzeichnet haben das zum Beispiel Großbritannien, Frankreich, Italien und die Schweiz, aber USA und Deutschland sind nicht dabei.
Es gibt eine gemeinsame Erklärung des Europäischen Rates, die praktisch inhaltsgleich ist mit dem, was in dem Brief jetzt zum Ausdruck kommt. Ich nehme für mich in Anspruch, dass ich einer der Ersten gewesen bin, der in aller Deutlichkeit, auch in Deutschland, gesagt hat, dass die Zustände dort nicht länger hinnehmbar sind. Ich habe das auch in der letzten Woche deutlich und klar zum Ausdruck gebracht. Ich will das hier noch einmal wiederholen. Ich will auch die israelische Regierung jetzt wirklich mit großem Nachdruck auffordern, die massiven militärischen Interventionen zu stoppen, einen Waffenstillstand zu ermöglichen und vor allem die humanitäre Hilfe für die Bevölkerung dort zu ermöglichen.
Diese Aussagen sorgen für starke Kritik. Die SPD drängt die Union, sich der Erklärung anzuschließen und fordert in einer schriftlichen Erklärung, keine Waffen mehr an Israel zu liefern. Denn trotz Merz' Forderung, wirklich mit großem Nachdruck die massiven militärischen Interventionen zu stoppen, schickt die Bundesregierung aktuell weiter Rüstungsgüter nach Israel. Seit dem 7. Oktober 2023 bis zum Stichtag 13. Mai 2025 wurden laut der Bundesregierung Waffen im Wert von rund 500 Millionen Euro geliefert. Das israelische Außenministerium hat die Forderung der 28 Staaten übrigens abgewiesen. Aber schauen wir mal konkret nach Gaza. Die gesamte Bevölkerung von rund 2,2 Millionen Menschen leidet laut UN unter akutem Hunger. Außerdem warnen 111 Hilfsorganisationen vor einer Massenhungersnot. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass viele so diese Begriffe hören mit so akutem Hunger, Massenhungersnot. Und ich glaube, das klingt für viele total dramatisch. Aber was heißt das eigentlich? Uns ist es wichtig, das mal zu erklären. Und wenn es euch damit nicht gut geht, dann skippt zum nächsten Thema. Menschen und darunter vor allem Kinder verhungern aktuell. Der Leiter des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza sagt zum Beispiel am Dienstag, dass allein in den vergangenen 3 Tagen 21 Kinder aufgrund von Unterernährung und Hunger gestorben sind. Und auch sonst lese ich immer wieder Berichte, dass PalästinenserInnen aufgrund von mangelnder Essensversorgung verhungern. Was man nicht vergessen darf, dass es kaum Essen gibt, betrifft ja auch Helfende. Das Palästinenserhilfswerk UNRWA meldet zum Beispiel, dass Ärzte, Pflegekräfte, JournalistInnen vor Hunger ohnmächtig werden. Die PalästinenserInnen in Gaza versuchen täglich irgendwie an Essen zu kommen und die UNO berichtet, dass die meisten Familien aktuell mit einer Mahlzeit pro Tag überleben. Und ein Drittel der Menschen findet sogar mehrere Tage hintereinander nicht zu essen. Die Versorgung in Gaza läuft aktuell fast ausschließlich über die umstrittene Gaza Humanitarian Foundation. Die GHF ist eine private Organisation mit Unterstützung in Israel und den USA. Es ist aber unklar, wer genau hinter der Orga steckt. Sie verteilt zumindest nur an wenigen Orten in Gaza Lebensmittel und davon auch zu wenig. Lieferungen durch unabhängige Organisationen lässt Israel kaum zu. Dieses Vorgehen wird auch von Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, der UNO oder sogar dem ehemaligen Geschäftsführer der Stiftung scharf kritisiert. Viele Expertinnen ordnen es als völkerrechtswidrig ein. Ärzte ohne Grenzen werfen der GHF vor, dass PalästinenserInnen in Todesfallen gelockt werden. Denn während Menschen verzweifelt zu den Verteilerstellen gehen, um irgendwie Essen zu bekommen, wird mehrfach auf PalästinenserInnen dabei geschossen. Laut Berichten der UNO sollen dabei bereits über 1000 PalästinenserInnen getötet worden sein.
An dieser Stelle müssen wir jetzt tatsächlich einen harten Cut machen und zum nächsten Thema gehen. Leute, leider ist das deutsche Fußballteam jetzt aus der EM raus. Wir wollen die letzten Wochen aber nochmal kurz recappen, weil uns ist da was aufgefallen. Wenn Männer-EM ist, dann weiß man das. Überall Public Viewing, Deutschland-Flaggen an den Autos, jede Schlagzeile geht um unsere Jungs. Es ist Gesprächsthema Nummer 1. Auch wenn man kein Fußball guckt, ist es literally eine bundesweite Pflichtveranstaltung, Fußball-EM mit am Start zu sein. Aber wenn Frauen-EM ist, wo ist da der Hype?
Das Ding ist sogar, die Stadt Tübingen hat zum Beispiel das Public Viewing im Freien für diese EM verboten. Bei der Männer-EM 2024 gab es aber eine Ausnahmegenehmigung und die Begründung ist die Lärmbelästigung.
Ah, die Lärmbelästigung.
Habe ich noch nie mitbekommen bei sonstiger EM.
I don't even know about that. Naja, am Sonntag ist das EM-Finale zwischen England und Spanien. Da spielen sie in Basel um den Titel. Und die deutsche Nationalelf, die ist jetzt, wie gesagt, raus. Am Mittwoch haben die knapp im Halbfinale gegen Spanien verloren. Interessant ist beim Finale aber nicht nur, wer gewinnt, sondern auch, wie viele Menschen dazusehen. 14,3 Millionen Menschen haben das Aus der deutschen Frauen bei der Fußball-EM gesehen. Ein Rekord für die EM. Aber nicht so viel im Vergleich zu den Männern. Als die 2024 im Viertelfinale gegen Spanien rausgeflogen sind, da haben über 27 Millionen Menschen zugeguckt. Daran sieht man, Frauenfußball bekommt noch lange nicht so viel Aufmerksamkeit wie der Sport der Männer. Auch wenn sich das in den letzten Jahren jetzt so ein bisschen angeglichen hat, immer mehr berichtet wird und mehr Journalistinnen zum Beispiel zu Pressekonferenzen gehen. Ich habe die Sportjournalistin und Moderatorin Lena Kassel gefragt, woran es liegt, dass Frauenfußball in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch so viel kleiner zu sein scheint, auch wenn die Zahlen der Zuschauer eigentlich zeigen, so yo, da verändert sich was.
Hi Sissi, hi Paula. Also da tut sich definitiv etwas in den letzten Jahren. Es ist ja nicht nur bei dieser EM so, dass man Rekordzuschauerzahlen hat, sowohl in den Stadien als auch vor dem Fernseher. Das war auch schon bei der Europameisterschaft 2022 so. Also man sieht dort eine Entwicklung. Ich glaube aber trotzdem, dass es immer noch ein Problem ist, wie der Fußball auch in der Öffentlichkeit betrachtet wird. Also der Fußball der Frauen, muss man dazu sagen. Denn da habe ich immer noch das Gefühl, dass man dort das Narrativ befeuert, oh, da sieht man nur schlechten Fußball, der nicht so attraktiv, nicht so schnell ist, nicht so technisch stark wie der der Männer. Und die Stadien sind auch noch leer. Und das ist natürlich etwas, wo man sich fragt, na ja, okay, wenn man das Ganze so in der Öffentlichkeit bespricht, wer hat denn dann auch Lust, den Fußball der Frauen zu verfolgen? Ich glaube, wir müssen endlich die Debatte ändern über den Frauenfußball. Denn dort findet attraktiver, schneller Fußball statt, der sich rein sportlich nicht sonderlich von dem der Männer unterscheidet.
Ja, und maybe hat das auch was mit einem anderen Thema zu tun. Gefühlt war Alicia Lehmann ja bei dieser EM in aller Munde, überall im Internet, aber nicht auf dem Platz. Was läuft da schief, medial und gesellschaftlich, dass im Frauenfußball oft mehr über Aussehen gesprochen wird als über Leistung? Und was muss sich ändern, damit über Frauen im Fußball genauso gesprochen wird wie über Männer?
Das liegt natürlich daran, dass Frauen generell in unserer Gesellschaft oftmals auf ihren Körper und ihr Aussehen reduziert werden. Das ist auch egal, in welchem Bereich Frauen stattfinden. Sie werden häufig immer noch sexualisiert und Alicia Lehmann war dahingehend die perfekte Projektionsfläche. Und ich glaube, was dagegen wirken könnte, sind solche Momente, solche Paraden, wie beispielsweise die von Ann-Kathrin Berger im Viertelfinale gegen Frankreich. Das ist ja eine Parade gewesen, die durch alle Social-Media-Kanäle gegangen ist. Und ich glaube, da hilft es dann schon, solche Clips auch mittlerweile zu haben, die dann in sehr, sehr viele unterschiedliche Timelines gespült werden. Nicht nur in die Timelines von den Leuten, die ohnehin Frauenfußball gucken, sondern vielleicht auch in die Timelines, die normalerweise nicht so viel mit dem Frauenfußball zu tun haben. Und ich glaube, das kann da schon sehr, sehr gegenwirken, dass wir auf der anderen Seite auch sportliche Highlights mittlerweile auf unserem Handy verfolgen können vom Fußball der Frauen.
Wenn man jetzt so auf TikTok oder Insta unterwegs ist, dann sieht man ja zumindest Frauenfußball läuft schon. Also da geht's schon richtig ab. Clips von so ziemlich allem sind da am Start. Meinst du, da wird gerade eine Fanbase herangezogen, die nachhaltig was verändern könnte?
Ich bin der Auffassung, dass wir bei dieser Europameisterschaft der Frauen die schnellste, technisch stärkste, athletischste, ausgeglichenste Europameisterschaft der Frauen gesehen haben, die es jemals gab. Und ich glaube, diese Entwicklung wirst du auch nicht mehr aufhalten können. Auch weil mittlerweile so Starspielerinnen wie bei den Männern herangezogen werden. Ob das Cascarino bei den Französinnen ist oder Alexia Putellas bei den Spanierinnen oder auch bei den Deutschen, Jule Brandt. Also ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass wir starke Persönlichkeiten haben, die auch auf Social Media aktiv sind, die dann sozusagen auch als Vorbilder dienen können für ganz, ganz viele junge Mädchen. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg.
Das war voll spannend. Vielen, vielen Dank, Lena, für deine unmatched Fußball-Expertise. Und bis nächstes Mal.
Vielen Dank euch und noch viel Spaß. Ciao.
Die Woche nach Redaktionsschluss. In der Ukraine hat Präsident Volodymyr Zelensky mittlerweile auf die massiven Proteste reagiert und einen Gesetzentwurf zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörden gebilligt. Wie Zelensky am Freitag auf der Plattform X mitteilte, soll der Entwurf noch im Laufe des Tages dem Parlament vorgelegt werden. Weitere Einzelheiten nannte er nicht. Der internationale Druck auf Israel steigt weiter an. Frankreichs Präsident Macron will im September Palästina als Staat anerkennen. Auf X schreibt er: "Heute ist es dringend notwendig, den Krieg im Gazastreifen zu beenden und die Zivilbevölkerung zu retten." Während Macron hofft, den Friedensprozess voranzutreiben, kommt aus den USA scharfe Kritik. Außenminister Marco Rubio lehnte Macrons Plan auf X entschieden ab und sprach von einer rücksichtslosen Entscheidung. Auch Israels Premierminister Netanyahu verurteilt Frankreichs Ankündigung.
So, Paula, wir beide und ihr habt's geschafft. Wir haben eine erneute Woche gemeinsam auseinandergenommen.
Gemeistert. Aber nächste Woche, da geht's ja direkt weiter. Da sprechen wir mit einer Journalistin, die eine jesidische Familie 1,5 Jahre lang begleitet hat, die nun abgeschoben wurde, obwohl die Familie erfolgreich Klage eingereicht hat. Und das Urteil bzw. der Beschluss kam jedoch erst 1 Stunde nach der Abschiebung.
Und wir müssen unbedingt mal über dieses wirklich bescheidene Sommerwetter sprechen, damit ich nicht ausfallen werde. Und lass uns doch auch noch mal einen Blick auf die Klimakatastrophe werfen.
Und ja, dann würde ich sagen, ein wunderschönes Wochenende, falls jemand auf die Festivals geht, die anstehen. Bleibt geschmeidig.
Passt auf euch auf.
Und schöne Zeit.
Bye.
Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.